Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Lichtenecker Leseliste. Ich bin Susanne Lichtenecker, Geschäftsführerin des Lichtenecker Labs und ich darf heute wieder mit einem Gast ein Buch besprechen, das sie beruflich inspiriert. Heute zu Gast ist die Alexandra Wittmann. Sie ist Division CFO bei Hörbiger, das ein stahlverarbeitendes Unternehmen ist mit Sitz in Wien und unter anderem welches Komponenten für Kompressoren, Automobilindustrie und Hydraulikbereich, produziert. Ein Bereich, mit dem ich normalerweise nichts zu tun habe. Es ist ein Industriebereich. Ihr seht, ich komme da ziemlich ins Stolpern. Aber super spannend, einmal eine komplett andere Perspektive, nämlich einerseits Industrie, andererseits CFO bei uns zu haben. Und in ihrer Rolle als CFO hat sie schon sehr viele Wandelprojekte in Unternehmen begleitet. Und dazu passend ist ihr Buch, nämlich die Neuerfindung des Erfolgs von der Arianna Huffington, das sie mitgenommen hat. Ich freue mich sehr, es geht gleich los.
Die Lichtenecker Leseliste.
Hallo Alexander.
Hallo Susanne.
Schön, dass du da bist. Schön, dass wir vernetzt wurden.
Ja, freue mich sehr, dass auch mal ein alter Tanker der Old Economy eingeladen wird. Ich finde es auch immer spannend, wenn die Bereiche dann sich doch überschneiden, weil die Themen können gar nicht so viel anders sein, vor allem im Bereich Wandel. Und ja, da freue ich mich auch mal, meine Erfahrung und vor allem auch, wie mir das Buch geholfen hat, hier eigentlich einzubringen.
Du hast mir eben ein paar Bücher vorgeschlagen, die du gerne mitnehmen, vorstellen willst. Und ich bin natürlich gleich auf Arianna Huffington und dieses Buch aufgesprungen, weil wir haben es vorhin schon besprochen, weil es auch auf meiner Liste schon länger steht. Und ich bin gerade überhaupt in dieser Phase drinnen, dass ich dieses ganze Thema Neuerfindung, also ich komme gerade auch vom Austrian Innovation Forum, wo es um Innovation und Wandel und neue Dinge geht, sehr spannend finde. Aber gleichzeitig finde ich, gerade bei der Neuerfindung haben wir es halt oft mit den Innovationen zu tun, mit diesen unternehmerischen Themen. Aber gerade in dem Buch geht es ja um wirklich grundlegendere Dinge. Also wenn man Dinge noch weiterdenkt, Neuerfindung des Erfolgs, Neuerfindung der Gesellschaft, Neuerfindung von viel, viel mehr. Das finde ich sehr spannend. Deswegen bin ich jetzt gerade sehr gespannt, was deine Highlights sind. Vielleicht teilst du die gleich mit uns.
Gerne. Also ich muss ja auch schmunzeln über den Titel Neuerfindung des Erfolgs, weil ich sage jetzt einmal, die Dinge, die ich in dem Buch mitnehmen durfte, als Neuerfindung des Erfolgs sind eigentlich, wie soll ich sagen, sehr alte Lebensprinzipien. Aber es hat gezeigt, dass in unserer heutigen Zeit das ein bisschen verloren geht. Ja? Und wenn ich da jetzt auch meinen Input bringen darf, ich meine, ich bin ein Kind der 70er, die sich dann irgendwie definiert haben, wir haben es besser als unsere Eltern aus der Nachkriegsgeneration und dann geben wir Gas und Überarbeitung und Schlafmangel. Diese Selbstausbeutung ist einfach auch eine Auszeichnung, weil man kann viel und man schafft viel. Ne? Und irgendwann einmal, Gott sei Dank, auch die New Generation hat auch eingebracht, dass es andere Maßstäbe außer Einkommen und Macht und Erfolg geben muss. Und so bin ich dann gestolpert über die Arianna Huffington, die eigentlich aus einer ähnlichen Generation kommt und dann ja einen schweren Unfall hat oder auch ins Burnout fällt und dann sinniert eigentlich in ihrem Buch über Wohlbefinden, Weisheit und Staunen und auch ein gewisses Maß an Großzügigkeit. Und jetzt kann man sagen, das Buch ist 2014 geschrieben worden. Das ist jetzt in der schnelllebigen Zeit eigentlich schon wieder uralt. Aber was mich noch immer daran fasziniert, ist, was daraus entstanden ist. Ja, es ist nämlich jetzt nicht eine New Age Kultur entstanden, sondern erstens mal finde ich, dass dieses Buch ermöglicht hat, im unternehmerischen Umfeld darüber zu sprechen, dass Schlafmangel hinderlich ist, um gute Leistungen im Unternehmen zu bringen, dass es erstrebenswert ist, sich um sich selbst zu kümmern. Es hat, glaube ich, irrsinnig viele Unternehmen angeregt, darüber nachzudenken, welche wirklichen Wellness, und das Wort ist irrsinnig überstrapaziert, aber welche wirklichen Wellnessprogramme Unternehmen den Mitarbeitern zukommen lassen können. Es hat auch darauf hingewiesen, ich komme jetzt zu der Weisheit, dass eigentlich dieses innere Wissen und das Bauchgefühl oftmals völlig überlagert ist wegen Zeitnot. Weil wenn man keine Zeit mehr hat, sich irgendwie auf sein inneres Gefühl zu verlassen oder reinzuhören, weil man ja ständig in 7 Screenen und Medien und E-Mails verhangen ist, die Weisheit ist da, aber man muss sich halt dafür Zeit nehmen. Und auch dieser Aspekt des Staunens. Natürlich wissen wir, wie Kinder staunen können und wir bewundern das auch. Aber wir können das auch. Ja? Wir bräuchten halt nur mal wieder mal ins Museum gehen oder sich wirklich einer Sache voll und ganz widmen. Müssen wir jetzt gar nicht gleich in die Museen abdriften, sondern wirklich zu sagen, ich beobachte mal die kleinen Wunder des Alltags und dann kommt schon das Staunen. Also und da war ich wirklich sehr inspiriert, dass jemand aus der Wirtschaft diese Aspekte so am Boden bringt, ohne jetzt ein hochesoterisches Buch zu schreiben.
Ist es so, dass du das dann auch mitnimmst für dich in deinem Job, in deinem Beruf oder in deine Teams?
Also ich nehme es für mich persönlich mit. Ich bin sicherlich noch ein bisschen fern davon, das wirklich in die Teams mitzunehmen, obwohl wir hier auch erste Versuche gemacht haben. Also wir haben da auch ein Leadership-Programm begonnen bei Hörbiger, um einen kulturellen Wandel einzuleiten. Wir haben da auch sehr stark mit dem Professor Jennewein aus St. Gallen zusammengearbeitet, der auch Aspekte davon aufgreift. Aber ich glaube, wenn ich an mich persönlich denke, da kann ich noch mehr tun. Aber es hat mir geholfen, aus meiner zum Beispiel Yoga-Praxis schon in den 90er Jahren Dinge wieder zu integrieren in meinen Alltag, die ich völlig vergessen habe, aufgrund dieses Go, 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 we have to deliver und wir müssen einfach gut performen.
Ja, ja, es ist unser Lieblingssatz bei uns, wenn wir in Kundenprojekte rangehen und wir fragen, ja, wie sind die Timeline? Und wenn dann der erste Satz gleich immer ist, naja, am liebsten schon gestern. Und dann weißt du, dass eigentlich das ganze Projekt schon zum Start unter Zeitdruck ist und dass du schon zum Start nur eigentlich hinterher hechelst und wir dann auch oft sagen, ja, das ist schön und gut gestern, aber es gibt ja diese berühmten drei Kreise, cheap, fast and was ist das dritte? Quality, also gut. You can't choose all of them, ja. Und da auch diese Achtsamkeit in die Projekte reinzubringen und zu sagen, ja, okay, aber wir wollen uns die Zeit nehmen, weil wir wollen ja, dass was Gutes rauskommt. Und was können wir davon runterbrechen? Also ja, wie können wir uns vielleicht in der Mitte treffen, aber wie können wir Dinge runterbrechen, sodass wir eben nicht in die Gehetztheit reinkommen? Ich hatte einmal eine Situation mit einem Kunden, der gesagt hat, ja, ich will aber, dass das an dem Tag fertig ist. Und dann kamen noch Änderungen und was auch immer. Und ich koste es, was es wolle. Die Leute sollen am Wochenende arbeiten, er zahlt das alles. Wurscht, großer Konzern, ich wusste, sie würden das auch zahlen, alles. Ja. Und ich habe gesagt, ja, das ist schön und gut, aber ich mache das mit meinen Leuten nicht. Weil wenn ich mit das anfange, dann brennen mir die Leute aus und das brauche ich nicht. Ich brauche meine Menschen, die bei uns arbeiten, sind Menschen, die brauchen die Inspiration, die brauchen ihre Erholung und da fange ich nicht an, die unter Zeitdruck zu setzen, auch wenn ich dafür verlangen könnte, was ich jetzt wollte. Ja. Weil das tut dem Projekt auch nicht gut. Und es war sehr, sehr schwierig. Gott sei Dank haben sie es eingesehen und es ist dann alles viel, es war dann war dann nicht notwendig an dem Termin und es ist dann trotzdem gegangen und wir sind noch immer in guter Geschäftspartnerschaft. Aber es ist schwierig, dieses, gerade bei Konzernen, Deliver Fast, da irgendwie dem zu entfliehen.
Das ist richtig. Und ich will aufgreifen, du hast Achtsamkeit genannt. Und in dem, also bei der Ariana Huffington geht es ja auch um Meditation. Ne? Und das ist natürlich jetzt in der Konzernwelt oft so, aha, Meditation, sollen wir jetzt alle erleuchtet werden? Ne? Wie soll denn das passieren? Und eigentlich, ich würde das gern umdefinieren. Wir sollten eigentlich nur eine Praxis beginnen, die befähigt, dass wir einfach produktiver und engagierter und gesünder leben. Das heißt ja nicht, dass wir still da sitzen und warten, bis wir erleuchtet sind. Aber es ist, hilft ja auch oft schon, wenn man einfach nur die Gedanken fließen lässt und ein bisschen ruhig schaut, was für Aspekte des Projekts sind gerade wichtig, wo stehe ich, wie geht's mir, wie geht's dem Team, was ist zu lösen. Das ist für mich Meditation im unternehmerischen Alltag. Nicht in grauen Jogginghosen, sondern einfach mal durchatmen, wo stehen wir, was ist wirklich wichtig und dann eigentlich den nächsten Schritt vorwärts gehen. Plus, und ich komme jetzt zurück auf den Schlafmangel, und da gefällt mir auch gut, was du gesagt hast, ne? Dein Team braucht Ruhe. Wir müssen unsere Beziehung mit dem Schlaf wieder in Ordnung bringen. Ne? Weil in den letzten Jahren war es auch irrsinnig hip, ich schlafe nur 4 Stunden oder nur 3 oder nur so viel. Steht jedem frei zu wählen, aber ich glaube schon, dass es eine gewisse Biologie gibt, die denen Gesetzen wir nicht trotzen können. Und ja, eine ausreichende Nachtruhe, das Problem am nächsten Tag ist meistens viel kleiner.
Hm. Ja. Bist du, wie lange schlafst du?
Also ich schlafe zwischen 6,5 und 7,5 Stunden.
Mhm. Und ist das für dich
der? 7 Stunden ist für mich perfekt. Mhm. Ja, ich bin jemand, der gerne früh schlafen geht, außer es steht was an am Abend. Also ich bin jetzt auch kein Partypooper. Aber wenn keine Party oder kein Get-Together am Plan steht, dann gehe ich eigentlich sehr gern früh schlafen. Kann alles zwischen 9:30 und 10:30 sein. Und ich habe mir dann auch sicherlich inspiriert von dem Buch und einigen anderen auch Zeitungsquellen, habe ich mir eine Morgenpraxis angewohnt. Mhm. Und ich stehe auf, keine Ahnung, 5:30 oder 6 und trinke ein großes Glas Wasser. Das wird man jetzt sagen, das hat schon einen Bart, aber ich trinke nicht viel, weil ich auch nicht durstig bin. Also dieser Trend mit, wir trinken ständig überall Wasserflaschen, ist für mich schwer durchzustehen. Das heißt, für mich ist es ganz wichtig, dass ich schon mal einen halben Liter beim Aufstehen trinke, weil sonst wird das nichts. Also an die 4 Liter komme ich sowieso nie. Mhm. Ja, und dann dusche ich eiskalt.
Boah.
60 Sekunden, das habe ich in einem total interessanten Zeitungsartikel, ich glaube in der Süddeutschen war das, oder in der Zeit gelesen, dass das eben eine alte Freud-Technik ist, eigentlich die Synapsen und die Kreativität zu fördern. So, jetzt muss man im Stahl und in der Finanz kreativ sein, ja auch. Ja, also dusche ich 60 Sekunden kalt und dann lese ich.
Okay.
30 bis 40 Minuten und so schaffe ich auch meine Leselisten zu füllen.
Das ist jetzt das zweite Mal, dass ich von diesem kalten Duschen höre. Mhm. Jetzt wird es schon langsam, it's a thing, okay? Ich halte das nämlich gar nicht aus. Also ich glaube, dieses Belebende kann ich mir extrem gut vorstellen, aber ich gehe nicht gerne ins kalte Wasser. Das ist
ja, also man gewöhnt sich, also es ist natürlich leichter bei den Waden und so zu beginnen. Mhm. Wie soll ich sagen, bei mir kommt wahrscheinlich auch dazu, dass ich in einem Alter bin, wo es einem schon wärmer ist.
Verstehe. Ja. Mhm. Nein, aber auch das Lesen danach, also es gibt ja auch dieses, eben in der Früh, diese Morgenroutinen finde ich super mit, eben dieses Glas Wasser, meistens ist dann irgendwie Yoga, Meditation oder so auch bei den meisten noch irgendwo dabei, was lesen oder Journaling, also ja. Gedanken aufschreiben. Ich finde das alles total super, ich würde das wahnsinnig gern machen. Ich müsste in Wahrheit um 4 in der Früh aufstehen, um vor den Kindern aufzustehen, damit das irgendwie möglich geht. Ich würde mal interessieren, wie ich diese Morgenroutinen hinkriege mit kleinen Kindern.
Ja, das glaube ich, das stelle ich mir sehr, sehr spannend vor. Ja, das ist schwierig.
Wobei ich letztens Meditation versucht habe, indem ich mich hingesetzt habe und einfach mich ruhig auf den Teppich hingesetzt habe. Natürlich bin ich am Anfang mehrmals, sind sie bei mir gestanden, so, was machst du jetzt? Und sich zu mir hingesetzt haben oder mir einfach ins Gesicht. Also der kleine Zweijährige hat sich ganz, ganz nah an mich rangestellt, ist mein Gesicht immer näher gekommen und ich hab die Augen zugehabt, die habe es natürlich nicht gemerkt und irgendwann merke ich aber, dass diese Wärme, dass es immer wärmer wird und ich mache die Augen auf und er hat mich genauestens untersucht, so quasi, was macht die Mama da jetzt? Und es war aber sehr interessant dann, dadurch, dass ich es einfach so belassen habe, dass sie dann auch ruhiger geworden sind. Mhm. Sie haben sich dann auch ihr Ding einfach gesucht, sie haben dann ihr Ding gemacht. Es war jetzt nicht die, ich sitze in der Stille und mache meine Meditationspraxis, sondern sie machen halt ihren Lärm rundherum. Aber es ist ja auch die Stille im Lärm zu finden, auch eine gute Herausforderung und das muss man ja auch im beruflichen Kontext oft machen. Und das ist, glaube ich, auch so eine gute Sache zu dem, was du vorher gesagt hast, dass für dich Meditation im Unternehmensalltag auch das ist, dass man eben innehält und mal schaut, was ist da alles, wahrnehmen.
Genau.
Das ist ganz wichtig,
ja.
Und nicht immer nur in der Zukunft sein und Dinge abarbeiten, sondern wirklich sagen, was ist jetzt gerade und was ist jetzt gerade wichtig. Und da hilft einem, um das in diesem Unternehmenskontext zu schaffen, hilft es natürlich auch eine gewisse Praxis davor zu schaffen.
Absolut. Also wenn wir vom Staunen reden, spreche ich auch immer ganz oft von Stille. Mhm. Weil erst in der Stille kann man überhaupt wahrnehmen, worüber man staunen kann oder worüber man nachdenken kann. Also für mich ist Stille ganz wichtig und das heißt jetzt eben nicht immer ein Schweigekloster, ne? Sondern das kann auch wirklich nur in der Früh sein oder man macht die Bürotür zu oder die Office-Tür zu und atmet mal durch und überlegt sich wirklich die Aspekte der gerade entstandenen Aufregung. Mhm. Ich nenne es mal oft, es gibt eine Aufregung und die gibt es auch sehr oft zurecht. Manchmal ist sie hausgemacht und manchmal kommt sie von extern. Aber sich hier die Stille zu nehmen und zu überlegen, was soll der beste nächste Schritt sein, das war eigentlich sehr wichtig für mich. Und Stille, ich meine jetzt, wir kommen auf Allerheiligen zu und das zum Beispiel hat mich in dem Buch auch sehr berührt, nämlich dieser Aussatz Memento Mori. Das ist ja ein Aussatz, das Gedenken des Todes. Und ich habe mir gedacht, um Gottes Willen, also wo gehen die Arianer da jetzt hin? Sprich, haben wir jetzt da Todeserfahrungen? Nein, haben wir nicht. Aber sie gibt eine ganz gute Perspektive darüber, egal wie gut und erfüllend unser Leben ist, das hört irgendwann auf. Und das ist not a bad thing. Mhm. Und die Perspektive dann zu haben, dass wahrscheinlich, und das hat mich eigentlich sehr berührt, dass auf einer Beerdigung nie darüber gesprochen wurde, ja, also der Herr, die Alexandra konnte den Umsatz um 2% steigern oder wurde Hauptabteilungsleiter in dem und dem Bereich. Es interessiert doch eigentlich niemanden. Mhm. Ne? Das heißt, das ist wichtig für die Personen, weil das ist ein gewählter Lebensweg. Aber viel wichtiger ist eigentlich, wie ist man denn mit seiner Umwelt, mit sich selber, mit seiner Familie und mit seinen Teams umgegangen. Und die Perspektive habe ich total spannend gefunden. Und von der Perspektive eigentlich überleitend in einen weiteren Aspekt des Buchs, was mich sehr inspiriert hat, nämlich die Großzügigkeit. Wir haben eigentlich vergessen, wie viel auch Schenken, Fürsorge und Empathie eigentlich geben kann, ne? Einfach mal die eigene Bequemlichkeit zurückzustellen, ja, ist eine sinnvolle Reaktion auf vielfache Probleme in der Welt. Und wenn man jetzt sieht, was seit 2014 passiert ist, wie viele Unternehmen sich jetzt regelmäßig freiwillige Sozialarbeit aufs Banner schreiben, da hat sich viel getan. Also so falsch kann der Impuls nicht gewesen sein. Und ich sage jetzt nicht, dass die Ariana der einzige Impulsgeber war, aber das hat zumindest so diesen Startpunkt gegeben der Entwicklungen der letzten 5 Jahre, die ich eigentlich als sehr positiv empfinde und die uns auch die New Generation eigentlich knallhart vorführt und auch mit guten Punkten sagt, so wie ihr wollen wir nicht. Und eigentlich haben wir das ja auch genauso gesagt, ne? Weil wir wollten auch anders unsere Eltern. Aber das hat für die Zeit gepasst und jetzt muss eigentlich ein anderer Erfolgseifer anbrechen. Also Erfolgseifer ist gut, aber ich glaube, Schenkenseifer ist besser.
Ja, ich finde das gerade sehr passend zu einem Buch, das ich gerade lese. Das ist, wird auch irgendwann hoffentlich in dem Podcast vorkommen, von Richard David Brecht, das Hirtenkritiker, nein, Jägerhirtenkritiker. Mhm. Hast du das schon gelesen?
Nein, okay. Kommt auf die Liste.
Ah, okay. Und der macht ja mit dem Buch jetzt auch gerade, also ist ja auch sehr viel in den Schlagzeilen damit und da geht es um die Utopie für eine digitale Gesellschaft. Mhm. Und seine These ist, dass die durch diese Digitalisierung einfach, so wie wir es überall hören, ja, es gehen die Jobs verloren durch die Automatisierung. Er versucht das aber jetzt nicht negativ zu skizzieren und zu sagen, das ist super schlecht. Und andere sagen, ja, aber es wird neue Jobs geben, die wir uns jetzt noch nicht vorstellen können. So wie das, was ich beruflich mache, wenn das jetzt vor 50 Jahren nicht geben. Das konnten wir uns auch nicht vorstellen, dass es diesen Job einmal geben wird. Und so wird es auch in Zukunft sein. Aber er sagt, durch die Digitalisierung und Automatisierung wird es einfach sehr, sehr schnell in eine Richtung gehen, wo Jobs wegfallen, wodurch diese neuen noch nicht so schnell erfunden werden können. Und damit kommen wir einfach in einen gesellschaftlichen Wandel rein, der eigentlich bewirken muss, wenn Maschinen uns Arbeit nicht wegnehmen, sondern abnehmen, können wir uns als Menschen loslösen von der Arbeit und von dieser Definition von Arbeit für das, was wir sind. Weil das ist ja auch so eine These, die, oder das ist ja auch sehr bekannt, wenn du deinen Job verlierst, dann bist du ja oft auch sehr in deinem Ego getroffen und auch in deinem, also Langzeitarbeitslose, die quasi keinen Sinn finden, all das, ja. Und wenn ich das nicht als Gesellschaft jetzt begleite, dass einfach wir vielleicht vor einem, das ist jetzt sehr dystopisch wiederum, vor einer Massenarbeitslosigkeit stehen könnten, und wir quasi nur die Arbeit als das zentrale Wesen unseres Tuns ansehen, weil wir ja eigentlich, wenn wir uns überlegen, wie viel wir arbeiten im Vergleich zu wie viel wir Freizeit haben, dann müssen wir uns einfach überlegen, was macht den Menschen aus, wie wollen wir leben, gibt es Systeme, wo wir uns einfach über Großzügigkeit, ja, uns diese Dinge, das, was wir haben, besser aufteilen und uns damit einfach wieder mehr vielleicht auf die alten Griechen, das Gute, das Schöne, was auch immer, konzentrieren. Und wie wollen wir das gestalten? Und ich bin noch nicht so weit, dass ich eine Utopie schon gelesen habe, jetzt noch im Aufbau von dem Ganzen, deswegen ist das Buch auch noch nicht so richtig Thema hier. Aber mich hat es jetzt so daran erinnert, dass es einfach dieses, das, was sie da beschreibt, ist ja, woher kommt das eigentlich? Also ja, aus ihrer persönlichen Erfahrung auch mit dem Burnout, das sie hatte und dass es mehr ist, also dass man halt da mit so einer Erfahrung auch merkt, dass man mehr ist als nur der Job oder nur als die Karriere, dass man ein Mensch ist. Mhm. Aber gleichzeitig glaube ich, dass viele, viele vor dieser Erfahrung oder wir immer mehr vor dieser Erfahrung stehen werden, was sind wir eigentlich und wie wollen wir leben? Und dass Erfolg vielleicht neu definiert werden muss.
Absolut, weil eben alte Erfolgsfaktoren, die lange Zeit sehr ausreichend waren, nicht mehr gültig sein. Ne? Mhm. Es ist nicht mehr nur anstrebenswert, irgendwelche Positionen oder Einkommensmuster zu erreichen. Und wie du das beschreibst oder auch die Digitalisierungswelle beschreibst, ich subsumiere das für mich und meine Industrie auch immer, es ist einfach viel unruhiger als früher. Das heißt, Wendigkeit ist noch mehr gefragt als früher. Und Maxime, die heute gelten, mögen morgen nicht mehr gelten. Und dieses Mantra der Tech-Startups und der New Economy, if you fail, you better fail fast, ja? And don't cry too much about it, das müssen wir auch lernen. Mhm. Ja? Weil wie oft haben wir uns über Misserfolg viel zu lange gegrämt oder haben auch an Dingen festgehalten, weil wir es einfach nicht loslassen konnten. Das muss doch was werden. Ich glaube, das müssen wir lernen. Und da hilft uns natürlich die Zuwendung an besser auf sich Acht geben, vielleicht ein bisschen reflektieren, achtsam sein, was ist wichtig für den größeren gesellschaftlichen Zusammenhang, um auch wirklich wieder neue Bilder und neue Tätigkeiten zu finden. Weil es dreht sich alles immer weiter. Mhm. Es heißt ja nicht, wenn eines schief geht, das ist the end of the world. Mhm. Das ist nicht so, sonst wären wir heute nicht hier.
Ja. Stimmt, also Trial and Error hat in Wahrheit immer zu einer Unternehmensgeschichte dazugehört. Ja.
Wir müssen halt viel entspannter damit umgehen. Mhm. Und da sehe ich auch ganz stark, dass wir herausgefordert sind, in eine Lernkultur überzugehen. Ja? Und nicht lernen im Sinne von, ich habe was gelernt und habe einen Abschluss, der wie auch immer gegradet ist, völlig egal, sondern lernen aus dem Alltag, lernen aus meinen eigenen Fehlern, lernen aus Fehlern, die wir im Team machen und anerkennen der Fehler und ja, don't lose the lesson, aber nicht verhangen bleiben.
Mhm. Es ist interessant, wenn ich dich jetzt aus deiner CFO-Perspektive fragen darf, und wir das Thema Digitalisierung angeschnitten haben und du gleichzeitig diese Dinge mit Lernen und so weiter. Und du aus einer Industrie kommst, wo Automatisierung, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, wo es immer mehr tatsächlich so spürbar noch ist, als es jetzt in unserem Bereich zum Beispiel tatsächlich wäre. Dann müsstest du aus der CFO-Perspektive sagen, ja, voll super. Also da kann ich mir, das Teuerste sind meistens eh die Arbeitskräfte, weil der Mensch und die menschliche Ressource teuer ist. Da spare ich mir was ein und den Rest, den bespaße ich mit meinen Wellness-Programmen halt irgendwie, damit er gut effizient ist und das wird dann einfach für dich wird's eigentlich unkomplexer dann, oder?
So ein Bild wurde mir noch gar nie gezeichnet, aber ja, spannend, muss ich mal drüber nachdenken. Ich würde jetzt mal sagen, aus meiner Finanzrolle sehe ich hier vor allem zwei Aspekte. Auf der einen Seite ist ja hier auch ein Steuerungsaspekt in der Rolle, wo man sagt, okay, was sind die Risiken und was sind die Chancen? Ja? Und sowohl aus wirtschaftlicher Seite, was machen die Märkte, was sind unsere eigenen Innovationen, wie wollen wir unsere Ziele erreichen? Auf der anderen Seite, ganz richtig, wie du sagst, haben wir Teams und ich meine, die Unternehmen und so auch wir sehen das auch so, dass das Wohlbefinden und die Gesundheit der Teams eigentlich die guten Unternehmensergebnisse bringt. Das heißt, ja, beide Aspekte sind wichtig. Sparen ist auch immer ein Thema im Finanzbereich, aber da würde ich auch sagen, sparen im Sinne von, was können wir besser machen? Also wir haben auch ganz viele Programme oder Initiativen, wie wir sagen, wenn wir mehr machen müssen, weil Wachstum ist einfach noch immer ein nicht unwichtiger Aspekt eines Unternehmens, wie können wir wachsen, ohne viel mehr Ressourcen hinzuzufügen. Das heißt, da geht es auch ganz klar um Effizienz. Und das klingt jetzt natürlich nicht so sexy, aber eigentlich soll es um die Balance gehen, trotzdem wachsen zu können, selber effizienter zu werden und trotzdem eine gewisse Ruhe im Unternehmen zu garantieren.
Mhm. Glaubst du, hast jetzt gesagt, Wachstum ist noch immer ein wichtiges Kriterium für unternehmerische Tätigkeit. Glaubst du, dass das in Zukunft standhält?
Es hat sicherlich, also die Patina des Wachstums, die blättert. Mhm. Ja? Also es ist auf jeden Fall so, dass ich glaube, wir in den nächsten Jahren sehr gechallenged werden an diesem Aspekt. Denn wie viel Wachstum soll es denn noch geben? Ja? Wer kann überhaupt noch wachsen, in welchem Umfeld und in welchem Kuchen? Ja?
Und zu welchem Preis?
Und zu welchem Preis, ja. Also ganz klar wird das in den nächsten Jahren das große Thema sein, an dem wir arbeiten müssen. Wenn wir nicht wachsen, was ist dann? Mhm. Ja? Zieldefinition ist definitiv neu. Wahrscheinlich müssen wir uns wieder neu erfinden, ja, weil was dann? Was, wenn wir jetzt schon sagen, die Neuerfindung des Erfolgs ist eben nicht nur Geld und Wachstum, sondern soll eben auch Wohlbefinden und Staunen und Weisheit und Großzügigkeit sein, muss das ja auch irgendwann einmal in Unternehmenssprache übersetzt werden, auch was das zu den wirklich monetären Zielen bedeutet. Gebe ich dir völlig recht. Habe ich dazu noch kein Bild und auch noch kein gutes Buch.
Das ist ein perfekter Abschluss zu unserem Gespräch. Vor allem, wir haben so schön diese Runde wieder zugemacht. Und ich sehe es auch so, dass die Neuerfindung, vielleicht ist das wirklich die Basis, wenn jetzt der Trend ist zur Neuerfindung des Erfolgs für einen persönlich, für das Selbst. Die Menschen sind ja die Grundlagen, die Menschen sind die Unternehmen machen und die da drin arbeiten. Noch, bevor wir so Maschinen auch, aber noch sind es auch noch die Menschen. Dann stoßt das wiederum wahrscheinlich auch diese Neuerfindung des Erfolgs für Unternehmen an. Mhm. Und da bin ich sehr gespannt. Ich bin auch überzeugt davon, dass du eine Rolle spielen wirst in deinem Unternehmen.
Ja, ich hoffe und ich freue mich drauf.
Danke fürs Gespräch.
Danke auch, Susi.
Dir hat gefallen, was du gerade gehört hast und möchtest davon noch mehr erleben? Dann komm doch zu einem unserer kostenlosen Workshops. Wir bieten die Themen Speculative Design, Design Thinking oder Design Sprints zum Erleben an. Schau einfach vorbei oder du möchtest dich allgemein inspirieren lassen, dann komm zu einem unserer Meetups. Oder du möchtest uns einmal inspirieren, dann gibt es bei dem Meetup auch die Möglichkeit, einen Slot dort zu bespielen und uns umgekehrt mal was zu erzählen. Alle Informationen dazu gibt es auf lichtenecker.at. Lichtenecker mit langem I und CK. Wir freuen uns, wenn du vorbeikommst. Eine Bitte noch zum Schluss. Wenn dir der Podcast gefällt, dann freuen wir uns über eine positive Bewertung auf iTunes oder wo du sonst zuhörst. Danke!